Wie geht's euch denn so mit dem Beten für die Menschen aus eurem Beziehungsnest? Das war ja so der letzte Schritt in unserer Reihe auf dem Weg des Glaubens. Welche Erfahrungen habt ihr bisher gemacht, wenn ihr für Freunde, Bekannte gebetet habt? Es ging ja darum in der letzten Predigt, dass wir für diese Menschen beten wollen. Und dazu haben wir diese Karten erstellt auf dem Weg des Glaubens. Und auf der Rückseite kann man dann bis zu 5 Namen eintragen für Menschen, für die man beten möchte, regelmäßig. Mit dem Ziel natürlich, dass diese Menschen zum Glauben kommen. Manche machen das vielleicht von euch schon seit Jahren, dass sie regelmäßig für Menschen beten. Aber wir dachten, es ist eine Hilfe, das auch wirklich mal konkret zu machen und sich die Namen aufzuschreiben. Das soll einfach eine Hilfe sein. In der zweiten Spalte geht es um die Frage, wie kann ich dieser Person dienen? Und darüber wollen wir heute miteinander nachdenken. Und schließlich wollen wir dann in einem weiteren Schritt überlegen, wie kann ich diese Menschen dann auf Gemeinde und auf den Glauben auch mal aufmerksam machen und ansprechen. Aber nochmal zunächst zurück zum Gebet. Welche Erfahrung habt ihr gemacht mit dem Beten für eure Leute? Also ich muss zugeben, ich schaff's nicht jeden Tag. Ich vergesse es auch manchmal, aber die Karte liegt bei mir auf dem Schreibtisch und unter so einer Schreibschutzmatte. Und da scheinen die durch und habe ich die immer vor Augen. Das ist eigentlich ganz gut. Manche legen es jetzt vielleicht in die Bibel rein, dass man es nicht übersieht. Ich denke, ich bete also schon dann für diese Menschen und ich möchte, dass diese Menschen auch Jesus kennenlernen. Aber dann überlege ich, was brauchen die Menschen jetzt ganz konkret? Ich kann einfach beten, ja, segne so und so, segne so und so. Das ist aber sehr allgemein. Und dann merke ich, wenn ich für diese Menschen bete, muss ich mir Gedanken machen. Was brauchen die Menschen im Moment? Wo stehen sie jetzt? Habt ihr schon erlebt, wie die Gebete erhört worden sind? Das finde ich spannend, wenn ihr hier auch mal erzählt, was aus diesen Gebeten wird. Denn ich gehe davon aus, dass unsere Gebete wirken. Und Gott wird im Leben dieser Menschen wirken. Paulus hat es ja so beschrieben, als er für die Galater gebetet hat, dass sie zum Glauben gekommen sind. Das war ja wie eine Geburt, wie Geburtswehen, hat er gesagt. Ja, aber irgendwann war dann das neue Leben da. Und darum geht es ja beim Gebet, dass wir wirklich kontinuierlich beten, dass die Menschen irgendwann auch zum neuen Leben durchdringen. Moody, ein großer Evangelist des 19. Jahrhunderts, hatte nicht 5 Namen auf seiner Liste stehen, sondern 100 Namen. Er betete dafür, dass diese 100 Menschen zu seinen Lebzeiten zum Glauben kommen. 96 waren es bis zu seinem Tod. Und die letzten 4 wurden auf seiner Beerdigung gläubig. So kann es gehen, wenn man kontinuierlich betet. Gott wirkt, Gott erhört. Ja, und wir wollen, dass Menschen nächstes Jahr am Glaubenskurs teilnehmen. Und die Frage ist schon, wer wird nächstes Jahr dabei sein von euren Menschen, die ihr auf eurem Zettel stehen habt? Und dazu machen wir uns jetzt schon mit diesen Menschen auf den Weg. Wir wollen sie auf diesem Weg zum Glauben hin begleiten. Und da ist diese Emmaus-Geschichte das Modell. Erlebnisse, wie sie Paulus hatte vor Damaskus, ist eher die Ausnahme. Die Regel ist eher Emmaus, ein Weg. Und diese Emmaus-Geschichte ist ja ein Modell, wie Menschen zum Glauben kommen. Es ist ein längerer Weg, wo Menschen begleitet werden von Freunden auf diesem Weg. Und so wollen wir uns auch mit Menschen aus unserem Umfeld auf den Weg machen. Eine Studie hatte gezeigt, wie Menschen zum Glauben kommen. Und demnach kommt 83% der Menschen zum Glauben durch Freunde aus ihrem direkten Umfeld, aus ihrem Beziehungsnetz. Freunde und Verwandte sind entscheidend, maßgeblich dafür, dass Menschen zum Glauben kommen, bei 83%. Das Christentum hat sich ja in den ersten Jahrhunderten rasant ausgebreitet. Aber diese schnelle Ausbreitung, die lag es nicht daran an Typen wie Paulus. Paulus hatte damals in den Zentren der damaligen Welt Gemeinden gegründet. Das war die Basis. Aber dann ging es von diesen Zentren aus, von Mann zu Mann, von Frau zu Frau. Das heißt, das Evangelium hat sich wirklich von Mensch zu Mensch durch ganz persönliche Kontakte ausgebreitet. Durch ganz normale Beziehungen. Die hatten nicht die Gelegenheit, Großveranstaltungen zu machen, wie Pro Christ oder solche Sachen. War ihnen überhaupt nicht erlaubt im Römischen Reich. Das ging wirklich von Mann zu Mann. Und so hat sich das Christentum enorm ausgebreitet, mit einer enormen Geschwindigkeit. Und das hat am Anfang funktioniert und das funktioniert heute noch genauso. Wir überlegen, ob wir nächstes Jahr bei Pro Christ mitmachen. Pro Christ ist ein immenser, großer Aufwand. Und wir überlegen, macht das Sinn, diese Veranstaltung zu machen? Und dieser Aufwand macht nur dann Sinn, wenn wir Menschen aus unserem Freundes- und Bekanntenkreis auch dazu einladen können. Wenn wir davon ausgehen, dass wildfremde Menschen kommen, dann können wir das haken. Da kommt keiner. Menschen kommen nur durch persönliche Beziehungen. Und so kann man überlegen, kenne ich Menschen aus meinem Umfeld? Bin ich jetzt schon mit Menschen auf dem Weg, die ich dann nächstes Jahr im März zu ProChrist einladen kann. Nächsten Mittwoch in der Mitgliederversammlung wollen wir auch darüber nachdenken und beten, ob das ein Weg ist für uns. Evangelisation beginnt, wenn wir kontinuierlich und ausdauernd für einzelne Menschen beten. Und das wird diese Menschen verändern und vor allem, was ein Nebeneffekt ist, es wird auch uns verändern, unsere Beziehung zu diesen Menschen. Das habe ich auch schon erlebt. Das Gebet verändert zunächst mich. Ich sehe diese Menschen plötzlich mit anderen Augen und ich erlebe, wie sich Menschen öffnen. Der nächste Schritt ist dann, wie können wir diesen Menschen dienen? Jetzt kommt die Frage, warum soll man eigentlich diesen Menschen dienen? Die sollen doch zum Glauben kommen. Ist es nicht viel wichtiger, dass sie das Evangelium hören und dass wir mit ihnen über den Glauben reden? Warum soll jetzt den Menschen aus unserem Umfeld praktisch gedient werden? Jesus ist ja unser Vorbild, auch wenn es darum geht, das Evangelium weiterzusagen. Er hat gesagt, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Und Jesus war ausgesandt worden, er hat sich dabei auf eine Vorhersage aus Jesaja berufen. Jesus wurde ausgesandt, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen ihre Freilassung zu verkündigen, den Blinden zu sagen, dass sie sehend werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Jahr der Gnade des Herrn auszurufen. Das heißt, sein Auftrag war ganzheitlich. Es ging um den ganzen Menschen. Und Matthäus schreibt über den Dienst von Jesus, Jesus zog durch alle Städte und Dörfer, er lehrte in den Synagogen, verkündigte die Botschaft vom Reich Gottes und heilte alle Kranken und Leidenden. Das ist eine typische Zusammenfassung über den Dienst von Jesus. Jesus predigte und er heilte. Er verkündigte das Evangelium und er half den Menschen in ihren körperlichen und ihren seelischen Nöten durch Befreiung. Und Jesus heilte nicht nur, um seine göttliche Vollmacht zu zeigen. Das eigentliche Motiv, weshalb Jesus Menschen geholfen hat, war Barmherzigkeit. Es war Gottes Barmherzigkeit, die Jesus auf diese Welt geschickt hat. Und Jesus heilte, weil ihm die Not der Menschen zutiefst berührt hatte. Er heilte aus Barmherzigkeit. Und diese ganzheitliche Haltung, dieser barmherzige Dienst, diesen Dienst hat er dann auf seine Jünger übertragen. Man kann das in Matthäus 10 sehr schön beobachten. Zunächst lesen wir, Jesus zog durch die Dörfer, predigte und heilte. Und dann berichtet Matthäus von einer Situation, wo Jesus die Menschen gesehen hat und er bekam ein tiefes Mitgefühl, als er diese Menschen so sah, wie sie so erschöpft da waren, wie Schafe ohne Hirten, ausgebrannt, körperlich und seelisch am Ende. Und Jesus merkte, ich kann diese Not alleine nicht bewältigen, heißt es da. Und dann forderte er seine Jünger auf und sagt, bittet den Herrn der Ernte, die Ernte ist groß, aber es gibt wenig Arbeiter, bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf seine Felder schicke. Und dann fängt er an, schon mal 12 zu schicken. Und er rief die 12 zusammen, gab ihnen Kraft und Vollmacht, alle bösen Geister auszutreiben und die Kranken zu heilen. Er beauftragte sie, die Botschaft von Gottes Herrschaft zu verkündigen und die Kranken gesund zu machen. Da sehen wir diesen doppelten Auftrag. Sie sollten körperliche und seelische Nöte heilen und sie sollten die Botschaft vom Reich verkündigen. Das gehört zusammen. Und dieser Auftrag wurde dann an uns, oder diesen sollten sie an uns weitergeben, nämlich dann, als Jesus dann die Welt verlassen hat, sichtbar, und seinen Jüngern den Auftrag gab, sagt er, geht hin zu allen Völkern, macht die Menschen zu seinen Jüngern und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Auch eben das, was er damals geboten hatte, das gilt jetzt auch uns. So haben auch wir, wie die Jünger damals, diesen doppelten Auftrag, dass wir den Menschen dienen, auch dass wir sie heilen. Und auch davon dürfen wir ausgehen, dass wir für Menschen um Heilung bitten dürfen aus unserem Beziehungsumfeld, wenn da Menschen körperliche Nöte haben, dass wir um Heilung beten. Das wird übrigens im Missionsbericht, im Missionsbefehl nach Matthäus, nach Markus erwähnt, dass da Zeichen und Wunder folgen werden. Und wenn wir jemanden die Hände auflegen, dann wird es ihnen gut gehen. Das ist der Missionsbefehl nach Markus. In der Bergpredigt lesen wir, sagt Jesus, ihr seid das Licht der Welt. Euer Licht soll vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Das heißt, als Christen bringen wir Licht in das Leben der Menschen. Und dieses Licht, das ist nicht nur die Botschaft von Jesus. Dieses Licht ist auch ganz konkrete Hilfe. Unser Leben, unsere guten Werke. Mit unserer praktischen Hilfe, mit unserem Dienst für die Menschen bringen wir Licht in ihr Leben. Dann kann man schon überlegen, wie könnte ich durch meinen Dienst Licht in das Leben dieses Menschen bringen. Und die Wirkung ist, dass sie darüber den Vater anbeten. Das ist ja enorm. Also wir, durch unsere Werke wird es geschehen, dass diese Menschen den Vater im Himmel erkennen und ihn anbeten und zum Glauben kommen. Petrus schreibt in seinem ersten Brief, Kapitel 4, dass wir durch unser Reden und durch unser Dienen Gott verherrlichen. Er sagt, wenn jemand redet, so rede es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so sei es aus der Kraft, die Gott erreicht, damit in allem Gott verherrlicht werde durch Jesus Christus. Das heißt, durch beides wirkt Gott. Gott wirkt durch unser Reden und Gott wirkt auch durch unseren praktischen Dienst. Und durch beides wird Gott verherrlicht. Reden und Dienen gehören also zusammen wie zwei Seiten einer Medaille. Wenn wir nur vom Glauben reden und die praktischen Nöte eines Menschen übersehen, dann ist das lieblos. Das passt nicht zur Botschaft der barmherzigen Liebe Gottes. Wenn wir die konkrete Not der Menschen ignorieren, dann wird der Mensch nur noch auf das Missionsobjekt reduziert. Jesus hat aber immer den ganzen Menschen gesehen und hat ihnen ganzheitlich geholfen, körperlich, seelisch und geistlich. Und die Menschen werden das spüren, ob wir an ihnen als ganzer Mensch interessiert sind oder ob wir sie nur als Missionsobjekt sehen, denen wir die Botschaft aufdrücken wollen. Oder ob wir sie ganz meinen als Menschen. Auf der anderen Seite ist es aber auch verantwortungslos, wenn wir Menschen nur dienen, ohne das Evangelium zu sagen. Dann würden wir ihnen viel Gutes tun, aber das Beste vorenthalten. So kann man sagen, vom Glauben reden ohne konkrete Hilfe ist lieblos und helfen ohne die Botschaft vom Glauben ist verantwortungslos. Beides gehört zusammen. Und ich meine für mich, aus meiner Erfahrung, ist es gut, wenn wir mit dem Dienen anfangen und dann die Botschaft nachlegen. Diese Erfahrung mache ich mit unseren muslimischen Freunden. Und nicht nur ich, alle, die so aktiv sind. Durch unsere praktische Hilfe entsteht Vertrauen. Und die Menschen spüren, dass wir sie nicht missionieren wollen, sondern dass wir ihnen ganzheitlich in ihrem Alltag helfen wollen, in der Integration hier bei uns in Deutschland. Und jetzt, nach über einem Jahr, erleben wir, wie sich die Ersten öffnen für das Evangelium. Durch diesen praktischen Dienst. Jetzt gehen langsam die Herzen auf. Und sie spüren etwas, und das merke ich auch, sie spüren etwas, dass in uns Gottes Liebe am Werk ist. Dass das nicht einfach nur menschliche Nächstenliebe ist, sondern dass da die Liebe Gottes durchkommt. Das spüren sie und das sagen sie auch so. Die sagt, bei euch ist es anders, ihr seid irgendwie anders. Wie wollen wir ganz konkret dienen? Dazu einige Gedanken. Wie können wir Menschen ganz konkret dienen? Zunächst geht es mir um unsere innere Haltung. Jesus hat den Menschen geholfen, weil die Not ihn tief berührt hat. Aus Barmherzigkeit hatte Gott Jesus in diese Welt gesandt. Und Barmherzigkeit trieb Jesus letztlich zu den Menschen, auf die Straßen, in die Gassen, dort wo sie waren. Und er hat geheilt, weil er barmherzig war. Und das soll auch unsere Haltung sein. Denn Jesus hat gesagt, seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Es geht hier also nicht um eine Pflicht, die wir abarbeiten müssen. Jetzt auch noch dienen, könnte man sagen. Was sonst noch? Was sollen wir sonst noch machen? Es geht darum, dass uns die Nöte der Menschen zutiefst im Herzen berühren. Und wenn sie nicht unser Herz berühren, dann sollten wir es auch lassen. Dann ist es nur eine oberflächliche Pflichterfüllung. Und wir sehen bei Jesus, wie ihn die Not der Menschen im Herzen berührt hat. Er hat mit den Menschen mitgefühlt. Und ich fühle auch diese Hilflosigkeit und die Angst. Wenn mich zum Beispiel ein Flüchtling bittet, neulich war auf der Post, ich habe gesagt, willst du nicht selber aufgeben, das Päckchen? Nein, mach du. Weil sie Angst haben, dann Deutsch sprechen zu müssen, vielleicht was Falsches zu sagen. Jetzt könnte man auch sagen, na, jetzt müsstest du aber langsam mal können, dass du es mal selber machst. Und dann spüre ich die Angst und dann ist die Barmherzigkeit da. Ich sage, okay, dann mache ich es. Barmherzigkeit bewegt auf einer tieferen Ebene. Oder da vergisst jemand einen Termin, auch das kommt vor. Es war nicht leicht, den Termin beim Arzt zu bekommen. Und da hat er ihn vergessen. Da denke ich, Mann, jetzt beim nächsten Mal kannst du dich selber drum kümmern. Einmal habe ich dir geholfen, jetzt mach doch selber. Und dann höre ich Jesus zu mir sagen, seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Wenn der Vater mit mir ständig barmherzig ist, und davon lebe ich jeden Tag, dass der Vater mit mir barmherzig ist, dann kann ich auch barmherzig sein mit meinen Mitmenschen. Die zweite Eigenschaft ist demütig. Es gibt in der Bibel zwei Szenen, wo jemand schmutzige Kleider abgenommen bekommt und reine Kleider bekommt. Die eine Szene ist euch allen sehr bekannt. Das ist die Geschichte vom verlorenen Sohn, wo er zum Vater kommt, vor dem Vater kniet und der Vater sagt, kommt, zieht ihm schnell das beste Gewand an. Diese Szene ist sehr geläufig. Die zweite Szene ist relativ unbekannt. Die finden wir beim Propheten Zacharia, Kapitel 3. Dort ist es nicht ein Verlorener, der zum Vater zurückkehrt, sondern dort ist es der durchgeheiligte Priester Joshua. Und Zacharia sieht in einer Vision, wie dieser Priester mit schmutzigen Kleidern vor dem Engel steht. Und der Engel sagt, nehmt ihm diese schmutzigen Kleider ab. Und dann spricht er zu ihm, siehe, ich habe deine Schuld von dir weggenommen und ich bekleide dich mit Feierkleidern. Und diese Szenen machen deutlich, beide brauchen die neuen Kleider. Der verlorene Sohn, der ganz weit weg war vom Vater und umgekehrt ist, aber auch der durchgeheiligte Priester, der vor Gott steht, auch er braucht die neuen Kleider, weil auch er schmutzig ist. Und das dürfen wir nicht vergessen, dass wir genauso Sünder sind wie die, die noch ganz weit weg sind. Wir beide brauchen die Vergebung, wir beide leben von der Vergebung und vor unserem Gott sind wir beide gleich schmutzig. Dass wir nicht in der Haltung des kommen, der besser ist, der schon drüber ist, der es schon hat. Wir sind nicht besser, nur weil wir schon beim Vater sind. Und wenn wir bittend als Priester, wir sind ja nach Petrus allesamt Priester, die vor Gott eintreten, dann kommen wir immer als Priester wie dieser Joshua mit schmutzigen Kleidern. Das dürfen wir nicht vergessen. Und zur Demut gehört auch, dass wir würdig mit den Menschen umgehen. Wir sind nicht die großen Gönner. In Afrika gibt es ein Sprichwort im Blick auf die Hilfe der Weisen. Und die Afrikaner sagen, wenn die Weisen kommen, dann ist es wie wenn der Elefant mit einer Maus tanzt. Was passiert, wenn der Elefant mit einer Maus tanzt? Die Maus wird zertreten. Und so empfinden sich oftmals die Afrikaner, wenn die Weisen kommen, als die großen Elefanten, die gutmütig kommen und helfen wollen, dabei die kleine Maus zertreten. Das Starke macht die Schwachen kaputt. Das heißt, wir kommen nicht als die Elefanten von oben herab. Wir wissen nicht, was die anderen brauchen. Das wissen wir nicht. Der andere soll selbst formulieren, was er braucht. Wir entmündigen nicht. Wir werden nicht übergriffig. Und das Bild vom Tanzen finde ich sehr schön. Wir tanzen mit einem gleichwertigen Partner. Und wir lassen den anderen führen. So soll demütige Hilfe geschehen. Und wir dienen aus Liebe, nicht aus Liebe zu Jesus. Das mag jetzt vielleicht ein bisschen provozierend klingen, aber ich meine das so. Wir dienen aus Liebe zu den Menschen und nicht aus Liebe zu Jesus. Ich glaube, ich habe schon mal erzählt, diese Geschichte, wo eine gläubige Frau ihre Nachbarin aufopfernd gepflegt hat. Und irgendwann sagte diese Nachbarin mal dankbar, was sie alles für mich machen. Und darauf die gläubige Frau, das mache ich doch für Jesus. Und dann war die Frau ganz enttäuscht und sagte, und ich dachte, sie machen es für mich. Wir dienen nicht aus Liebe zu Jesus, sondern aus Liebe zu den ganz konkreten Menschen. Denn wenn wir es für Jesus machen, dann ist es eine Pflichterfüllung. Und das spüren die Menschen. Und wenn wir die Menschen mit dieser Barmherzigkeit ansehen und mit dieser Liebe, dann werden wir auch entdecken, wie wir ihnen ganz konkret dienen können. Und das ist gar nicht so einfach. Wie kann ich diesen Menschen dann ganz konkret dienen? Bei den Flüchtlingen ist es schnell klar, da ist große Not, da ist viel Bedarf. Aber wie ist das mit Kollegen und Freunden? Mir hat Gott kürzlich eine fünfte Person für meine Karte gezeigt. Ich wäre nie drauf gekommen, aber ich treffe diese Person jede Woche. Ich bin zum Sport gefahren und plötzlich fährt sie vor mir im Auto. Und plötzlich dachte ich, Moment, du bist jede Woche eine Stunde mit dieser Person beim Sport zusammen. Und wir sprechen auch immer ein bisschen miteinander. Wir unterhalten uns dann öfter. Und plötzlich dachte ich, das ist die fünfte Person. Für diese Person will ich jetzt beten. Aber wie kann ich dieser Person dienen? Ich habe keine Ahnung, was sie braucht. Vielleicht geht es dir ähnlich. Da ist jemand, der ist gut versorgt, materiell abgesichert, gesund, lebt in intakten Beziehungen, hat alles bestens. Wie sollst du diesen Menschen jetzt dienen? Vielleicht braucht dieser Mensch Zeit, ich weiß es nicht. Ich habe angefangen, für diese Person zu beten. Und dann kann mir Gott zeigen, wie ich ihr dienen kann. Ich will mich für sie interessieren, so wie Jesus das gemacht hat, als er mit diesen beiden Jüngern mitgelaufen ist. Er hat sich erstmal für sie interessiert. Ich will sie verstehen. Ich will verstehen, wie sie denkt, was sie beschäftigt. Und wenn wir den anderen dann verstanden haben und das auch dem anderen verdeutlichen, dann wird er sich verstanden fühlen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass der andere merkt, der versteht mich jemand. Da kommt nicht jemand einfach so, sondern er versteht mich. Das ist gut, wenn Menschen spüren, sie sind verstanden. Und das ist der erste Dienst, glaube ich, den wir Menschen tun können, indem wir sie verstehen. Dass wir verstehen, wie es ihnen wirklich geht und was sie beschäftigt in ihrem Herzen. Und daraus können sich dann ganz konkrete Möglichkeiten für das Dienen ergeben, wenn wir diese Menschen verstanden haben. Und dann merkt dieser Mensch, ich bin nicht Missionsobjekt, sondern als Mensch gemeint. Als Jesus mit diesen beiden Menschen nach Emmaus ging, da hat er ihnen gedient, aber dann haben auch sie ihm gedient. Sie haben ihn nämlich eingeladen zum Essen. Und auch das gehört dazu, dass nicht nur wir die Gebenden sind, sondern dass wir uns auch mal dienen lassen. Und das erlebe ich auch mit unseren Flüchtlingen, dass sie uns auch dienen wollen, etwas zurückgeben wollen von dem, was wir geben, dass sie uns zum Essen einladen zum Beispiel. Und das ist auch sehr schön, dass man dann auch mal selbst auch etwas zurückbekommt und sich bedienen lässt. Sie tun das auf ihre Art mit leckerem Essen. Und überhaupt, anderen dienen, das hat ja nun nicht nur etwas damit zu tun, dass wir jetzt Notlagen lindern müssen, sondern man kann sich auch dienen, indem man sich einfach mal was Gutes tut. Indem man sich zum Essen einlädt, indem man einen Blumenstrauß schenkt oder was auch immer. Ich wünsche euch viel Achtsamkeit und Fantasie, wenn wir darüber nachdenken und beten, wie wir Menschen aus unserem Beziehungsnetz dienen können. Und ich bin sicher, dass wir gute Erfahrungen machen werden. Und mein Wunsch und mein Ziel ist, und dafür beten wir, dass wir dann gemeinsam mit diesen Menschen aus unserem Beziehungsnetz Gott, den Vater, anbeten. Denn dafür machen wir das letztlich. Amen.